Gabi Papenburg, Marcel Reif und Robin Alexander. Sie alle sind jetzt unsere Gäste. Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der es nach der Dokumentation von Elmar Thewissen aus den USA sehr sehenswert um Fußball gehen soll. Das hat die schöne Nebenwirkung, dass Gabi Papenburg nach sehr langer Zeit, also fast 10 Jahre, mal wieder bei uns zu Gast ist. Nach Carmen Thomas übrigens die zweite Frau, glaube ich, die ihre eigene Fußballsendung hatte, damals bei den Kollegen von Sat.1. Und die mit Blick auf diese WM sagt, man muss es Infantino lassen. Dieser Mann ist wirklich enorm kreativ, wenn es darum geht, Gewinne zu maximieren. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Sieht Marcel Reif, der heute unser Gast ist, offenbar ähnlich, wenn er sagt, wenn man 48 Mannschaften einlädt, dann siehst du halt Haiti gegen Marokko. Und natürlich hat er nichts gegen Fußballmannschaften aus Haiti oder Marokko. Es geht um was anderes. Mir ist das alles, sagt er, zu viel, zu groß, zu gigantomanisch. Herzlich willkommen. Robin Alexander ist bei uns, Gastgeber des Podcasts, der für Berliner Spitzenpolitiker sowas wie ein Pflichttermin ist. Und deshalb war es so interessant zu hören, wie er neulich mit Dagmar Rosenfeld die Verbindung zwischen Fußball und Politik beschrieben hat. Schröder beispielsweise. Schröder sagte, er wusste ganz genau über Fußball, ich zitiere, kann man sich so richtig geil vermarkten. Und nicht nur das, wenn alle Fußball gucken, dann kann man Dinge tun, die sonst nicht gehen, zum Beispiel Steuern erhöhen. Merkel hat das so gemacht. 2006 Sommermärchen. Die Kanzlerin verspricht Mehrwertsteuererhöhung auf gar keinen Fall. Die SPD sagt doch Erhöhung, mindestens 2%. Dann kommt die WM, es kommt dieser laue Sommerabend und am Ende sind es nicht 2, sondern sogar 3. Ist das schon Magie oder ist es einfach nur Abgebrühtheit? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Schön, dass ihr alle da seid. Und die erste Frage an Gabi Papenburg. WM läuft seit ungefähr 2 Wochen. Mhm. Wie lautet denn Ihr erstes Zwischenfazit?
Ich schließe mich so ein bisschen an. Ich hatte Schwierigkeiten mit der Gigantomanie, also mit dieser aufgeblähten Mannschaften. Ich gucke jetzt auch ehrlich gesagt nicht die ganze Nacht durch, aber ich bin doch ziemlich überrascht, dass genau die Mannschaften, die eingeladen wurden und die das erste Mal dabei sind, sich so unglaublich gut schlagen. Also nicht nur, dass wir in diesem Fall Curaçao geschlagen haben, aber wenn man wenn man die anderen Mannschaften nehmen wie Paraguay, das ist einfach schön zu sehen, dass die einfach auch Fußball spielen.
Ich schaue gerade mal so in die Runde zu Robin Alexander. Wie hat Sie Deutschland überzeugt, gefallen?
Also gegen Elfmeerküste war auch wieder ein super Spiel.
Finde ich
also
auch.
Erstmal, der Gegner war gut und dann auch, dass man erkennen kann, da ist irgendwas funktioniert nicht und von außen wird ein Impuls gesetzt, da kommen neue Leute und dann geht es. Also dass man die Idee dahinter versteht, ne? Und Undaf ist ein guter Typ.
Womit wir bei der Politik werden, oder?
Ich dachte,
das war jetzt mit ein bisschen Anlauf. So,
und ich kenne mich mit Fußball wirklich nicht aus, aber die Geschichte von Dennis Undaf, die habe ich mir angeguckt, also ein bisschen nachgelesen und so weiter. Das ist eine wahnsinnige Geschichte, oder? Die das Leben so schreiben kann. Bei Bremen aussortiert. Und dann dieser Aufstieg. Und er sagte das irgendwo im Interview. Dann kriegst du kalt gesagt, du bist zu klein und zu langsam, aus dir wird nie was.
Das Irre ist ja, der den Pass gibt, der Matcher, der ist so, wie heute Spieler sind. Der ist mit seinen Eltern irgendwann nach England gezogen, um in ein Internat bei einem Verein zu gehen. Und eigentlich ist das ja auch, das macht die Leute richtig gut. Und wir wollen das ja. Aber wir stehen auch drauf, wenn es noch anders geht.
Das ist die Underdog-Geschichte.
Ja, ne? Also es ist... Ja.
Und vielleicht auch der Instinktfußballer.
Ist so, ne? Der passt in keinen Meppen muss er dann spielen, bei allem Respekt. Aber das ist eine Karriere und der macht sich keinen Kopf und so spielt er auch Fußball. Das ist ja das, was ihn ausmacht.
Und das ist doch das, was Fußball auch so schön macht, ne? Sollte der morgen in der Startelf stehen? Killerfrage.
Ich bin zurzeit wirklich als Zweifler von mir selber auch unterwegs. Einerseits wenn es so gut funktioniert. Die Amerikaner sagen, if it ain't broken, don't fix it. So. Es läuft doch so gut, wenn er
reinkommt.
Wenn es
nicht kaputt ist, dann reparierst du auch nicht.
Dann auf der anderen Seite denkst du, komm, lass ihn mal. Von Anfang hat er sich doch verdient. Also darüber werden sie genau in die Richtung hin und her grübeln, weil es wirklich für beide Varianten gibt es gute Argumente.
Okay.
Naja, aber eines ist auch klar, Fußballer wollen immer spielen. Also wenn es da darum geht, dann müsste man ihn eigentlich auch wirklich von Anfang an bringen. Auf der anderen Seite sehe ich das genauso. Der hat so gut funktioniert, weil er eben gerade diese Qualität hat. Mhm. Wenn er reinkommt, dass er dann auch sofort da ist. Das können ja auch nicht alle, die auf die Bank gesetzt werden oder die nicht von Anfang an spielen. Schwierige Entscheidung für Julian Nagelsmann.
Problem ist, dass du ja auch zu 12 wird es nicht gehen. Also du wirst einen raustun müssen. Und dann musst du überlegen, wen rasiere ich jetzt so, dass er nicht wiederkommt. Und
wer könnte das sein?
Leroy Sané hat seine Chancen gehabt. Im Moment könnte ich mir vorstellen, man müsste auch mal was anderes probieren. Havertz kannst du immer, der verträgt das auch, der sagt, komm, dann lass ihn mal spielen und dann. Also ich glaube, er wird es nicht machen. Er wird nicht rotieren. Ich würde es auch nicht tun, wenn es Ding so gut läuft, wie es gerade läuft. Und dieses Elfmeterküste, ihr wart so begeistert. So doll war es nicht, Leute. Ihr gegen einen Gegner aus dem mittleren Regal hat sich die deutsche Mannschaft sehr schwer getan, hat aber den Widerstand überwunden. Das ist wichtig.
So.
Aber du hast gesehen, wo es
kamen auch zurück.
Ja, das ist super, denn dann weißt du, die Spiele, die du 7-0 gewinnst, die gewinnen sich von alleine. Da musst du nicht viel machen. Die Spiele, die du drehen musst, da braucht's. Dennoch, es hat ein paar Dinge haben nicht so gut funktioniert. Am Ende haben sie es aber gepackt. Jetzt nichts fummeln, aber wir werden es erleben.
Ich liebe das, wie er sich heute als Orakel im Alter.
Ja, aber ehrlich, genau.
Zum Orakel. Herrlich. Robin Alexander war doch in Evian dabei, ne?
Auf dem G7-Gipfel.
G7, ne? Der hat doch Trump, hier ist das Foto.
Naja, vor allen Dingen.
Waren Sie da im Raum, als das passiert?
Nein, da durften Journalisten nicht rein. Aber die haben ja vorher ein Riesengeheimnis gemacht. Ne? Also Trump hatte nicht da Geburtstag, der hatte ein paar Tage vorher Geburtstag. Und Merz hatte einen Boten geschickt nach Washington mit einem handgeschriebenen Brief, weil Trump steht auf handgeschriebene Briefe. Und dann hieß es, und in Evian wird noch ein besonderes Geschenk. Und wir dachten alle wieder irgendwas in Gold, weil sonst kriegt ja Trump immer was in Gold. Und jetzt hat er das Trikot. Und die 47 ist seine Präsidentschaft.
Genau, also die 47.
Eigentlich hätte man ja 80 drauf machen müssen.
Sein Lebensalter.
Ich habe schon lange niemanden gesehen, der sich so über ein Geburtstagsgeschenk freut.
Hat er nicht? Ich habe das doch gesehen. Er hat doch gesagt, I don't need that. Ich brauche das nicht.
Nee, wir haben die Bilder. Nee. Also er hat, glaube ich, gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Aber das ist ja auch, also um jetzt nicht in Stimmung zu verderben, ne? Das ist jetzt witzig, aber eigentlich hat das auch was Tragisches, ne? Dass auf so Gipfeln Leute Geschenke übergeben. Also als wäre das irgendwie der Schah von Persien. Also das hat schon.
Dem kannst du viel vorwerfen.
Das hat nicht.
Der kam doch in diese Sitzung eine Stunde zu spät.
Na, das war die am nächsten Tag, ja?
Genau. Kommt eine Stunde und da sitzen wirklich hochwohlmögende.
Die G6.
Und was hat er dann gesagt?
Da sitzt der Staatspräsident von Indien, der 2 Milliarden Menschen vertritt. Ich habe ihm so mal geguckt, wie der saß da und wusste nicht, wie er sich für jemand anderen schämt. Also erstens, da war es eine Frechheit Modi gegenüber. Ne? Und dann kommt er rein und trötet, I'm the boss. Und du denkst, Leute, wenn du das in der Netflix-Serie mir andrehen wolltest, würde ich sagen, komm, ihr Kinder, ist gut. Ja, der ist eine gute Figur, aber das jetzt überdreht ihr.
Also man kann sich das wirklich nicht, zum Beispiel, das war ja, politisch ging es ja darum, dass sie das Abkommen mit dem Iran gemacht haben. Mhm. Und die haben keines ihrer Ziele erreicht, aber darüber durfte nicht gesprochen werden. Also es war sozusagen das Kommando, lass ihm den Eindruck geben, es ist gut, weil dann hilft er uns vielleicht in der Ukraine weiter, ja?
Also wie des Kaisers neue Kleider, dazu passt ja auch dieses Bild, ne?
Und wenn man mal überlegt, G7 wurde mal gegründet von Helmut Schmidt und Leuten, die richtig über Weltwirtschaft gesprochen haben, und jetzt sind wir auf dem Niveau, ne? Also zurück zum Fußball.
Ja, ne, interessant. Ich habe gerade noch über diese Szene nachgedacht, die Marcel Reif gerade beschrieben hat. Du kannst ja reinkommen und sagen, Freunde, ich musste gerade noch das Abkommen, Deal und so weiter. Aber er sagt dir gar nichts, sondern er kommt rein und sagt, ich bin der Chef. Ja, genau. Das erzählt viel über das, was da gerade passiert.
Und doch macht er sich gerade total rar in den USA, oder? Habt ihr ihn gesehen?
Interessant.
Beim Spiel?
Ja, täuscht der Eindruck insgesamt, Robin Alexander, dass Politik sich gerade zurückhält, wenn man das Gefühl hat, da gibt es tatsächlich weltweit ein Problem mit dem Ansehen von Politikern? Ja, und die haben etwas, den Eindruck, lass uns da bitte nicht so oft blicken lassen, weil im Zweifel pfeifen die uns aus.
Naja, gerade ist in England ein Premierminister gestürzt worden, der vor 2 Jahren eine Riesenmehrheit hatte. Friedrich Merz hat grauenhafte Umfragewerte. So. Emmanuel Macron, also man kann sagen, rechts der Mitte, links der Mitte, in der Mitte, alle sind unpopulär. Mhm. Ja. Und das ist im Moment.
Unpopulär ist so ein Wort. Aber unpopulär heißt, die Menschen verlieren offensichtlich den. Und wenn sie so etwas sehen, also auch dieses Trikot überreichen, das führt dich doch nicht zu einem seriösen Umgang mit deiner staatsbürgerlichen Pflicht. Wir werden ja geführt und.
Um das ganze Bild aufzumachen, ne? Merz weiß natürlich, was solche Bilder auslösen. Naja, ne? Aber der denkt sich auch, wir brauchen den. Wir brauchen den, um der Ukraine zu helfen, um den in der NATO bei der Stange zu halten. In 2 Wochen ist NATO-Gipfel. Ne? Also,
aber wenn du das siehst, sagst man selber, wir sind in guten Händen? Oder sagst du, ich glaube, da geht irgendwo Seriosität verloren, Ernsthaftigkeit mit angesichts von Problemen auf dieser Welt?
Es ist ja sehr interessant, Alexander, Friedrich Merz sagte ja, ein gutes Abschneiden der Nationalmannschaft hätte für Deutschland, hätte für das Binnenklima sicherlich eine große Wirkung. Das war ja mal so, aber stimmt das immer noch?
Das ist die Frage. Also es gibt tatsächlich ein historisches Beispiel. Die Agenda 2010-Reform passieren ja, dann wird Schröder abgewählt, Angela Merkel ist Kanzlerin. Heute kann sich keiner mehr daran erinnern, dass das erste Jahr echt nicht gut war. Also da knirschte es an allen Ecken und Enden. Und dann kam 2006 die Heim-WM, das berühmte Sommermärchen. Mhm. Alle haben die Fahne draus und Mannschaft spielt gut und Mannschaft ist nett und alle freuen sich. Und darüber kommt auch ein Stimmungsumschwung in der Politik, kann man richtig messen. Allerdings haben dann auch diese Agenda-Reform gewirkt. Ja, also das griff sozusagen ineinander. Und jetzt haben wir ja noch gar nicht die Reformen. Die werden ja erst, wenn wir Glück haben, in der nächsten Woche beschlossen. Kann aber auch noch schief gehen. Mhm. So, deshalb glaube ich, dass dieser Effekt 1:1 nicht funktioniert. Und 2 weitere Dinge würden mich skeptisch machen, wenn man mal an die Europameisterschaft denkt, die letzte. Die war ja auch nicht schlecht. Die war gut organisiert. Die Schotten haben halb Berlin leer getrunken. Die deutsche Mannschaft war auch schon. Also das war doch eigentlich ein richtig schönes Turnier. Und es hat der Ampelregierung null genutzt. Ne? Also von daher, ich glaube, dass Friedrich Merz da so ein bisschen im Wald pfeift. Aber
wenn wir da mal ein bisschen in die Geschichte reingehen, ne? Ich habe das vorhin schon kurz zitiert, Sommermärchen 2006, kam dann plötzlich diese legendäre Steuererhöhung. Und die Reichensteuer kam, glaube ich, auch. Ne? Die kam, es wurde alles sozusagen in einem Atemzug beschlossen. Ist das ein guter Moment, solche Dinge zu beschließen, wenn die Leute abgelenkt sind von Fußball? Und ist das auch sozusagen die direkte Linie, die zu den anstehenden Reformen jetzt führt?
Also man darf es jetzt nicht überstrapazieren. Ja. Aber zum Beispiel, wir reden ja jetzt über die Rentenreform. Ja? Die wurde ja eigentlich heute Morgen, die wurde in dieser Woche am Dienstag morgens vorgestellt. Mhm. Aber am Samstag poppte das Konzept ja auf. Und was war noch am Samstag? Das Spiel gegen die Elfenbeinküste. Mhm. Und einen Tag später wurde der Chef der Jungen Union gefragt, ob er für die Rente gut findet. Sagte er, das könnte der Dennis-Undaff-Moment der Politik werden. Also es erzählt sich schon zusammen, weil es halt so viele Leute gucken. Mhm.
Das heißt, das ist kein Zufall, wenn solche Dinge parallel passieren.
Naja, ehrlich gesagt, ob Deutschland jetzt 2:1 gegen die Elfenbeinküste gewinnt oder verliert, das liegt nicht in der Hand von Friedrich Merz. Das kann auch schiefgehen. Auch das hat Angela Merkel übrigens erlebt, gab mal legendäre Niederlage gegen Italien, Balotelli, erinnern sich, das habe ich in Brüssel gesehen, da war nämlich parallel ein EU-Gipfel und damals waren es noch 28 und alle Journalisten waren gegen Deutschland, so populär waren wir in der Euro-Krise und dann haben wir gegen Italien verloren und gleichzeitig hat Merkel im EU-Rat ein bisschen Leine lassen müssen und das war auch, stand überall 2:0 für Italien.
Bevor wir gleich mal noch mal ein bisschen genauer reingehen, wer was wann wie genutzt hat, würde ich gerne noch mal Gabi Papenburg fragen, ob wir uns tatsächlich für immer von diesem alten Fußballbild verabschieden müssen. Fast schon sozialromantisches Bild, haben Sie es neulich genannt. 2:6, 2:14. Das, was damals passiert ist, sagen Sie, ist, so habe ich Sie verstanden, unwiederbringlich verloren. Das kommt nicht mehr zurück. Und das hat auch was damit zu tun, dass der Charakter von Fußball ein so anderer geworden ist.
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss jetzt immer darüber nachdenken, nach dieser Doku auch, 11 Helden und ein Albtraum.
Kollegen in der ARD, ne? super sehenswertes Ding, finde ich.
Absolut. Ja, absolut. Und für mich war so sinnbildlich eigentlich das Thema Malente. Also, und das war ja noch immer so dieser Traum, dieser Sozialromantik. Also die 11 Freunde haben sich in Malente in einer Sportschule versammelt und unter rudimentären, einfachen Bedingungen haben die trainiert und sich auf das Großereignis vorbereitet. Und das kann man ja sehr schön sehen in der Doku, wie dann die Millionäre, die Neumillionäre nach Malente kommen und sich umgucken und sagen, oh, selbst wenn wir zu irgendeinem Auswärtsspiel fahren in der Bundesliga, sind wir aber ganz andere Bedingungen gewohnt. Und das ist so für mich so dieses
sozusagen das erste Mal die Ablehnung von Schullandheim.
Ja, dass sie sich daran vielleicht erinnert haben, dass sie nicht immer so komfortabel gelebt haben, weil sie sind ja mittlerweile auf einem Stand, wo ihnen gewissermaßen alles abgenommen wird. Das fängt bei den Schuhen an, das geht bei den Klamotten weiter, das geht über das Essen weiter, Reiseplanung. Die müssen ja überhaupt nicht mehr denken, wo sie von A nach B kommen. Sie müssen auch nicht mehr denken, bis sie auf dem Platz sind, was sie anziehen oder was ihr vielleicht möglicherweise fehlt. Und das ist so ein bisschen so eine Art Komfortzone, die sich aufgebaut hat. Und das ist etwas, was es früher ja nicht gegeben hat.
Ja, ich glaube, wir haben einen O-Ton unter anderem von Thomas Strunz hier, der Folgendes dazu sagt. Schau mal kurz rein.
Malente, oh Gott.
Den kann ich ganz kurz und schnell beschreiben. Vollkatastrophe.
Malente, ja.
Auf jeden Fall waren wir zu dritt auf dem Zimmer. Das war Wahnsinn.
Malente, ein Ort, dem man ja geheimnisvolle Kräfte nachsagt.
Der Geist von Malente hieß es dann immer.
Geist, also ich gesehen habe ich noch keinen.
Was hat es denn auf sich mit diesem Geist von Malente?
Ja, wir suchen den Geist immer noch. Deshalb sind wir hier.
Wir haben nichts gehabt. Wir haben 0,0 gehabt.
In diesen modernisierten Doppelzimmern halten die Stars ihr Verdauungsschläfchen.
Wie in der Jugendherberge und wir haben ja alle bei Top-Vereinen gespielt, wir waren Top-Qualität im Zimmer und all die Annehmlichkeiten, die man so hat, gewohnt. Und dann waren wir in einer Sportschule in Malente und das war deprimierend, muss ich sagen.
Aber es gefällt mir, die Atmosphäre ist nett, man kann konzentriert arbeiten. Die Schule ist sehr einfach, die Zimmer sind sehr eng, aber das ist wichtig für den Teamgeist.
Tja, da schlägt doch die Begeisterung schon aus den Gesichtern. Ja, ich glaube, das hat wirklich was damit zu tun. Das ist so für mich so das Sinnbild. Das war das alte Fußballgefühl. Und ich habe mir auch sagen lassen müssen von Alfred Draxler, dass 11 Freunde, das ist einfach nicht mehr so. Also insofern ist das eine sozialromantische Idee, die so nicht mehr funktioniert.
Sieht Marcel Reife auch genauso? Ich meine, wir haben das oft beklagt, ne, auch in dieser Sendung, was sich da entwickelt hat.
Schau,
man leidet da ein bisschen, wenn man das sieht.
Ja, aber das ist nicht die schlimmste Entwicklung, dass man von Malente so ein bisschen die Dinge anders jetzt gestaltet im Fußball. Wirklich dieses Gigantomanische. Ich war 94 bei der WM in den USA und jetzt sehe ich diese WM auch in den USA. Und zwischen Vancouver und Guadalajara. Ich war bei der WM in Mexiko 86. Die war zum Niederknien schön. Das war Mexiko pur. 90 war Italia 90. Das
Mega.
Das hatte was Kulturelles. Das war ein Land, eine Musik, ein Essen, ein Trinken, eine Sonne. Das war die WM in Italien. 2006,
Eduardo Benato, ja.
Wir hatten dann unser Märchen. Das war auch Deutschland. Das war nicht zusammen mit Andorra und Liechtenstein, sondern. Aber jetzt versuchst du es so zu machen. Die nächste WM, kriegen Sie hin, wo die ist? Die nächste?
Ist Saudi-Arabien ist noch nicht, ne?
Nein.
Es dauert
die
noch,
davor, ne? Die davor ist besser.
Ist?
Paraguay, Uruguay, Argentinien, Marokko, Spanien und Portugal.
Guck, das kann man einem alten Mann wie mir nicht zumuten, so viele Dinge.
Das ist rührend. Und wenn das der Sache dient, von mir aus. Nur, das hat mit der WM nichts zu tun. 94, die USA, die Menschen waren höflich desinteressiert. Aber es war wenigstens USA. Ich war in Chicago, Dallas, Los Angeles, New York. Jetzt, wo hat das eine eigene Identität noch? Das ist eine Entwicklung. Und 48 Mannschaften nochmal, es ist schön, kann werden, doch, es gefällt mir. Auf der anderen Seite, die Superprofis, die 100 Spiele in der Liga hinter sich haben und noch die Champions League und noch einen Pokalwettbewerb und in England, wenn es geht, 2, die müssen jetzt nochmal eine Woche länger. Du presst dann aus denen Zeug raus, was gar nicht mehr geht. Mhm. Und da überdreht, da frisst sich das Ding selber. Plus, du willst, du holst, du willst Gelder haben für ein Ticket. Das ist obszön, das ist Wahnsinn. Damit kappst du den normalen Menschen und unsere Kinder kriegen wir so nicht mehr ins Stadion. Und wenn das passiert, ich habe immer gesagt, der Fußball wird uns alle überleben, weil er viel zu groß, viel zu stark ist. Auf die Art...
Sie haben das an Ihrer Geschichte mal festgemacht, ne? Ihr Vater, der Sie mitnimmt.
Mit als Vierjährigen ins Stadion. Das hat
und eigentlich kaum das Geld dafür hatte, aber nein, es dennoch hingekriegt
aber
hat.
Aber das ist es. Das ist unser beider Ding. Deine Schwester muss gar nicht mit. Und so, wir zwei gehen jetzt mal zum Fußball.
Gabi, hör kurz weg.
Und so habe ich das mit meinen Söhnen genauso gemacht. Und das ist, die sind unheilbar diesem Sport verfallen. Ich merke allerdings bei den Jüngeren jetzt, Bundesliga, ja, lustig, die Bayern werden aber wieder Meister nächstes Jahr, oder? Ja, der eine ist inzwischen so ein Bayern-Fan, damit er sich diesen Gedanken nicht mehr machen muss. Und das Ganze wird berechenbarer. Es geht in Dimensionen, die nicht mehr zu greifen sind. Und so ist diese WM. Bei aller Liebe zu Kap Verden und Curaçao, das hat mit irgendeiner Normalität nichts mehr zu tun. Und da geht mir was verloren.
Mhm. Wann kommt Robin Alexander die Politik ins Spiel? Sie haben das neulich so schön beschrieben. Der Moment, an dem der Erste checkt, okay, das ist eine super Projektionsfläche. Da können wir Politik vermarkten, weil das ist ein warmes Gefühl. Das ist, die Nation rückt zusammen. Das ist ein großes Wohlgefühl. Und du mittendrin und Teil davon. Und nichts und niemand kann dich daran hindern, dieses ganze Gefühl, dieses Image auf dich selber auch zu ziehen. Wann beginnt das?
Ich glaube, das ist sogar was Spezielles Deutsches. Mhm. Weil wir diese Geschichte ja von 1954, also Deutschland wird Weltmeister, ist für uns ja nicht nur eine Fußballgeschichte, eine Sporterinnerung, sondern jemand hat mal geschrieben, das ist die innere Gründung der Bundesrepublik gewesen. Ja? Und dieses Rückprojizieren. Und das ist auch gar nicht nur ein Zufall. Zum Beispiel, als die Heim-WM war, da war Merkel zwar Kanzlerin, aber eingetütet wurde das ja alles noch in der Phase Schröder-Fischer. Und die haben sich wirklich einen Kopf gemacht, wie können wir eine positive Erzählung machen? Und diese 54-Geschichte war schon populär, aber die haben sich wirklich überlegt, wie erweitern wir das? Und damals entstand dieser Film mit Sönke Wortmann. Mhm. Der ein super Film ist, das Wunder von Bern. Und der hatte eine Vorführung im Kanzleramt, also für eine Privatsendung vorher. Und dann hat Schröder erzählen lassen, echte Kanzlertränen sind geflossen. Ja, also dass man dieses das Integrationsmoment und so, dass man das nutzt, ne? Und fast ein bisschen politisch bewirtschaftet, weil das ist natürlich eine irre Popularitätsressource.
Heute auch noch mal sehenswert, weil ein gewisser Luis Klamroth, schöne Grüße an der Stelle, dort auch mitspielt, ne?
Ja, der ist der kleine Junge. Ja,
genau. Aber da sehen wir Schröder, der war natürlich glaubwürdig, ne? Als jemand, der den Spitznamen Acker hatte.
Ja, das Irre war, also Schröder.
Ja, aber das Bild.
Der konnte ja wirklich zocken. Also Schröder war Acker und sein Kanzleramtschef, Frank-Walter Steinmeier, hieß Prickel als Fußballer. Also das waren richtig Fußballer. Und dann kommt Merkel und die überlegen sich, was machen wir denn? Also kann man sich heute gar nicht mehr sagen, weil damals haben die gesagt, als Frau, kann man als Frau diese Fußballbegeisterung authentisch darstellen? Und dann sieht man in der ersten Neujahrsansprache von Merkel von 2005 auf 2006, da sagt sie noch, ja, und jetzt kommt die Weltmeisterschaft und wir wünschen da den Männern viel Glück. Bei den Frauen hat es ja auch funktioniert, so ungefähr. Also sie tastet sich so ran.
Entschuldigung, will ich unterbrechen? Das müssen wir uns anschauen. Das ist, sehen Sie selbst, eine spektakuläre Neujahrsgeschichte und Neujahrsansprache. Schauen Sie mal.
Im Ergebnis werden Milliarden Menschen die Fußball-Weltmeisterschaft am Fernseher verfolgen und Millionen Menschen werden uns besuchen kommen. Natürlich drücken wir unserer Mannschaft die Daumen. Und ich glaube, die Chancen sind gar nicht schlecht. Die Frauenfußballnationalmannschaft ist ja schon Fußball-Weltmeister. Und ich sehe keinen Grund, warum Männer nicht das Gleiche leisten können wie Frauen.
Das ist KI, hör auf.
Nein, das ist echt.
Das ist KI.
Das ist alles echt.
Wer war die Darstellerin?
Nein.
Und das ist die beste Imitation, die ich bisher von Merkel gesehen habe.
Nein, und da muss man sich ja überlegen.
Das ist echt.
Sowas wird ja in Beraterteams gemacht. Und da wird gesagt, okay, du musst was zum Fußball sagen. Aber wie kann es glaubwürdig sein? Bring das Frau so. Also das war eigentlich für sie, galt das als Schwierigkeit.
Und dann versucht hat sie dabei ganz locker zu wirken.
Komplett gedreht, weil sie auf diesen Tribünen in dieser unbeholfenen Art, Die Leute fanden das witzig.
Und ich dachte mir vorhin, Merz und Trump mit dem Trikot sei der Höhepunkt. Das war früher, gab es das auch schon.
Absolut.
Das ist ja brillant.
Dafür sind wir da.
Warum ich sehe keinen Grund, Leute, das glaubt einem kein Mensch. Ja. Zurück nach Malente.
Aber, komm, pass auf, lass uns einmal kurz, weil Sie es gerade angesprochen haben. So hat sie es dann später auf der Tribüne gemacht. Und das wiederum habe ich immer als sehr authentisch empfunden. Oder schon mal, das ist doch erstmal authentisch so. Und dann pass auf, kommt der Moment, das ist großartig, sie freut sich und dreht sich dann. Das ist meine Lieblingsszene. Dreht sich dann zur Seite, so nach dem Motto, also, okay, ihr freut euch jetzt nicht so, aber ihr müsst verstehen, dass ich mich freue. Ja, also, ich hoffe, das ist okay.
Um das zu verstehen, also natürlich war das authentisch. Und die fand auch Fußball super. Und, genau. Und auch gerade Klinsmann, Löw, Schweinsteiger. Mhm. Aber natürlich haben ihre Leute auch gesehen, was das macht mit dem Wähler, wenn die Leute sehen, ach, die Merkel ist genauso begeistert wie wir und dieses Drollige auch, das finden die Leute ja gerade gut, ja, dass jemand nicht perfekt ist.
Sie hatte ja auch gar keine Chance, weil ich finde das schon wichtig noch zu sehen, nach der Ära Schröder, Steinmeier, wie schafft sie es tatsächlich als Frau, dieses Thema zu besetzen? Denn das ist ja nun auch zu der Zeit überhaupt grundsätzlich ein Thema gewesen. Man hat es Frauen ja in der Regel sowieso schwer gemacht. Und dann haben wir noch eine Kanzlerin und dann...
Hier, ikonisches Foto.
Mit Mehmet.
Da ist es gekippt.
Bei dem Foto,
das war der Schritt zu weit.
Können wir das mal in Großaufnahme zeigen. Warum ist es da gekippt? Was ist da passiert, Gabi Papenburg?
Weil sie da in der Kabine war. Und das ist absolut eine No-Go-Area eigentlich gewesen. Mhm. Für grundsätzlich, ich weiß das noch, als ich als Journalistin gearbeitet habe, haben wir auch schon selbst bei RAN. Und wenn wir da schon relativ weit vorangeschritten waren. Es war für uns immer eine No-Go-Area. Es geht keine Frau sozusagen in die Kabine.
Herr, gebe mir ein Handtuch.
Also, das ist... es war, aber sie hat es tatsächlich gewagt und dann auch noch als Kanzlerin, als Politikerin, ist schon mutig, muss ich sagen.
Das ist interessant, bei mir kommt diese Szene damals schon und auch heute noch völlig anders an. Ich sehe das und denke, was ist schlimm daran? Ich meine, der Mann ist bekleidet. Es gibt ganz andere Bilder von Helmut Kohl, weil Marcel Reif gerade die schönen Festspiele in Italien erwähnt hat. Helmut Kohl in der Kabine 1990...
Und Scholl wird gefragt.
Scholl, das war 96, glaube ich.
96. Scholl wird gefragt, als Kohl reinkommt, wie war es denn so eng?
Das war 96.
Ne? 96.
Aber 90, ich sag mal, das wirklich kompromittierende Material, das haben die Kollegen heute noch mal ausgegraben. Dagegen ist das hier ein Mesut Özil fast schon bis zur Unkenntlichkeit bekleidet, möchte ich sagen. Wir schauen mal ganz kurz rein. Das war die Situation. Wir sehen gleich Helmut Kohl. Mal hier. Herrlich. Ja, er freut sich. Jährchen. Wann? Das erste Mal Besuch in der Kabine eigentlich? Habe ich mich gefragt. Weiß das jemand hier von euch?
Könnte sein, ne? Ich weiß das aber nicht genau. Wer war der Erste in der Kabine?
Sie waren da in Mexiko.
Ich glaube,
86 war er da auch in der Kabine.
Aber er wurde nicht gewonnen, ne?
Ja, aber er war da und die waren ja im Finale, das war ja okay.
Hm. Jetzt pass auf.
Also,
so, jetzt geht der Pokal hier rum. Also wir denken jetzt an Mesut Özil und an Angela Merkel. So, es gibt nur einen Lothar Matthäus, möchte ich mal sagen, an der Stelle. So, jetzt pass auf.
Genau, das ist das.
Ich meine.
Ja. Und deswegen war das die...
Wie Gott ihn schuf.
Genau. Und deswegen war das für Frauen erst recht eine No-Go-Area.
Das ist noch aus einem anderen Grund gekippt. Das war im Berliner Olympiastadion. Das war ein Spiel gegen die Türkei. Und Özil wurde ja so überhöht als der große Integrationsmodell. Ja. Und dann spielt jemand mit türkischer Herkunft gegen die Türkei. Und dann auch ein Mann, der Moslem ist und auch für den das wichtig ist. Also das hatte 27 Überhöhungen. Und ich glaube, da ist es gekippt. Und da hat ja auch dann danach der DFB gesagt, das wäre nicht eine gute Idee gewesen.
Es ist allerdings in anderen Ländern auch so. Also lass uns das nicht als deutsche Marotte brandmarken. Politiker, natürlich, es muss nur gut gehen. Also dass, wenn Merz wirklich zockt darauf, dass sich diese Republik verändert, wenn die deutsche Mannschaft was wäre denn das Minimum? Weltmeister werden sie nicht werden, das glaube ich nicht. Da sind andere stärker.
Er hat gesagt, er fährt erst zum Endspiel.
Ja, ne, dann.
Aber man kann sich ja noch überlegen,
wenn es gut läuft. Friedrich Merz, wie Sie sagten ja gerade, der sieht die Umfragewerte. Ich meine, der steht dort, wo danach keiner mehr kommt. in diesem offiziellen Ranking.
Also,
ne?
Und ich stopp also, mich, wenn ich mit Politik langweile. Ne? Aber das Politik ist ja dann auch wirklich immer, also beispielsweise Gauck wurde Präsident. Ja? Und damals gab es diese Doppel-Europameisterschaft in Polen und der Ukraine. Und in der Ukraine war der Boss Janukowitsch, der gerade mal die Oppositionsführerin Frau Timoschenko verhaftet hatte.
Also. Genau.
Und Gauck
ein russlandfreundlicher Präsident.
Ja. Und Gauck sagte, ich fahre nicht zum Janukowitsch und hat es auch allen bekannt gemacht. So, aber Merkel wollte ja die EM auch sehen. Und Janukowitsch, also der Scherge, hat gesagt, ich freue mich schon auf die Bundeskanzlerin im Endspiel. Und dann haben wir als Journalisten immer gefragt, fährt sie denn, fährt sie nicht? Und sie hat dann in der Vorrunde nur die Spiele besucht, die in Polen waren.
Hat sie
aber
rum,
im Endspiel hätte sie nach Kiew fahren müssen, wenn die deutsche Mannschaft es erreicht hätte. Mhm. Also von daher hat es schon eine echte Komponente. Ne?
Natürlich, wenn Deutschland Weltmeister würde, natürlich hätte das eine Auswirkung auch auf das Klima und die Stimmung in diesem Lande. Wir kriegen ja doch was hin, wäre doch...
Klar.
Bei 3 Stunden Verspätung, 2 Stunden Verspätung
das
mit der Bahn
ist ja, die fangen
war eine
auch,
andere Geschichte.
Ja. Die fangen auch andersrum an. Als Donald Trump diesen Frieden gemacht hat mit der Hamas und Israel, da gab es auch diesen seltsamen Gipfel in Sharm el-Sheikh.
Genau, da waren Sie dabei, ne?
Ja, ich in Begleitung des Kanzlers. So. Also schon völlig irrer Termin, weil Merz hatte ja gar nichts zu tun da. Also Deutschland war gar nicht Teil des Vertrages, er hatte nicht verhandelt, er hat nichts unterschrieben, er hatte keine Rede gehalten. Trump hat gesagt, alle müssen anrücken.
Nur zur zeitlichen Einordnung, wir reden von, wann war das genau?
Letztes Jahr.
25, aber wann war das... War das Herbst? War das?
Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, war im Herbst. Ne?
Oktober, ne? Ja. Irgendwas. Ja, okay.
Also und wir fliegen da in diesen, kennt man ja, Sharm el-Sheikh, diesen Urlaubsort. Und Trump ist nicht da, weil Trump hält eine Rede in der Knesset, die länger dauert. Und niemand da hat was zu tun. Die ganzen Staats- und Regierungschefs stehen rum. Und wer kommt um die Ecke? Gianni Infantino, der FIFA-Chef. Und Merz hat ihn gefragt, was machen Sie denn hier? Und er hat gesagt, ja, Fußball ist überall. Also nicht nur die Politik geht zum Fußball, auch der Fußball drängt in Dinge rein. Ich meine, Nahostfrieden, was hat das mit Fußball zu tun?
War das der Beginn dieser sehr seltsamen Freundschaft zwischen Infantino und Trump, würden Sie
naja,
sagen?
Naja, wenigstens, also ich weiß nicht, ob es eine Freundschaft ist.
Naja, deswegen.
Ich meine, kurz später, Trump war ja damals so drauf, er wollte den Friedensnobelpreis. Mhm. Und als es den nicht gab, hat sich Gianni Infantino ausgedacht, wir machen einen FIFA-Friedenspreis und den... Da ist das Bild überreicht. Also man hält das ja alles nicht für möglich. Wenn man das erzählt, man denkt ja, es ist Satire, aber es ist alles wahr.
Auch das ist keine KI, Marcel Reif.
Ja, aber wenn du das gesehen hast, wusstest du... Auf der anderen Seite, dann schenkt das Infantino. Sag, pass auf, der hat begriffen, wenn wir diese WM auf diese gigantische Art durchziehen wollen... Und Trump ist USA, jetzt gerade, ob uns das jetzt passt. Ich unterstelle mal, auch er hat klare Momente und sagt, sag mal, das ist ja Irrsinn, was die treiben, was ich mit dem jetzt treibe. Aber es ist für die Sache, sonst kriegen wir es nicht gebacken.
Es ist halt interessant, wenn jemand...
Nennt man sowas nicht Diplomatie?
Ich weiß nicht, ob man das Diplomatie nennt. Pragmatismus in seiner kläglichsten Form von mir aus. In seiner bedrückendsten Form.
Ja.
Du guckst in seiner fremdschämendsten Form. Diese Preisverleihung, auch wie Trump sich da gibt auf dieser Bühne. Und da geht es um die Auslosung. Also du wolltest ungefähr wissen, in welche Gruppe kommt Deutschland, kommt wer was. Und dann läuft da eine Nummer ab, die du auch für die kannst du jungen Menschen gar nicht vorführen, weil die sagen, Leute, hört auf, mich auf den Arm zu nehmen.
Also wenn man den Eindruck hat, dass sich Sepp Blatter glaubwürdig Sorgen um den Korruptionsgrad bei der FIFA macht, dann weiß man Bescheid, wo man angekommen ist.
Ich habe ihn lange begleitet und kennengelernt.
Oder?
Das Infantino, der hat keine 100 Tage gebraucht, um den meilenweit zu überholen.
Ja.
Das ist der Deal heute und das musst du wissen. Und da wollt ihr über Malente diskutieren.
Also. Wenn wir über Fußball und Politik reden, Marcel Reif, müssen wir dann über die WM 74 reden? BRD gegen
BRD,
DDR.
So. Ja, das war für die DDR damals einer der bedeutendsten Tage, wenn du in den Geschichtsbüchern. Ja, sie haben die Großmäuligen, die uns alles immer erzählen, wie es richtig geht, haben wir alte Jürgen Sparwasser.
War mal hier, gewinnt, glaub, vor gut 10 Jahren, war hier in der Sendung. Unvergessener
Moment. Es gab keine einzige WM ohne einen politischen Hintergrund. Auch 2006, ich habe es schon selber gesehen, diese Flaggen überall an Autos. Mhm. Und ich mit meiner Geschichte guckte immer und denke, jetzt hört doch mal auf, das ist ja widerlich, dieser Nationalismus. Nationalismus, Patriotismus, was ist denn an der deutschen Flagge schlecht? Und auf einmal dachte ich, weißt du was? Das ist ja super. Die anderen müssen, Schwarz-Rot-Gold wird nicht reichen. Wenn sie was zeigen wollen, müssen sie noch was draufkleben auf die Flagge. Schwarz-Rot-Gold gehört jetzt wieder diesem Land und das kann man ohne jeden Beigeschmack genießen. Das fand ich großartig, aber das war auch politisch. Jede WM, die Olympischen Spiele 36 in Berlin waren auch nicht ganz unpolitisch, so viel ich weiß. Nicht, dass ich mich erinnere, aber ja, diese Autos mit den deutschen Flaggen, ja, genau. Die habt ihr nicht mehr alle. Und am Ende dachte ich, genau so soll es sein. So kann man Flaggen, Nationalhymnen, so kann man die Einstellung zum eigenen Land leben, ohne dass das jemanden verstört.
Ohne dass es unangenehm ist.
Ja. Und das ist ja genau dieses Gefühl, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, dieses Sommergefühl vom Sommermärchen, was alle sich so sehnlichst wünschen im Grunde. Ne? Alle trauern dem so ein bisschen hinterher. Mhm. Es hat sich in den letzten, auch bedingt durch das sportliche Abschneiden, eben nicht wieder eingestellt. Und irgendwie sind wir, glaube ich, an so einem Punkt, wo die Menschen in unserem Land das eigentlich einfach, manchmal einfach nur ganz einfach sich wünschen, weil es eben ablenkt von diesen ganzen Reformen, von diesen ganzen schlechten Dingen, die da gerade im Moment im Gange sind. Mhm. Und auch von dieser Zwietracht und von dieser Uneinigkeit und von diesem Hü und Hott, was da gerade politisch ständig als Signal kommt. Und jetzt haben wir Fußball-WM und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die einfach nur sagen, hey, ich will jetzt einfach nur mal wieder Spaß haben. Ich will nur, dass sie gut spielen. Ich will, dass das ein Happening wird, dass das ein Event wird. Ich will auch mal wieder nachts aufstehen für ein Fußballspiel, einfach nur um Fußball zu gucken, weil es ein tolles Spiel ist. Und ich will mal diesen ganzen anderen Kram vergessen.
Dennis Undorf, nicht quatschen, mal machen.
Ja.
Einfach.
Ja.
Komm,
ist
rein,
ein
komm,
sehr guter, ein gutes
Lass
Beispiel.
Lass uns noch mal reinschauen in diese Szene. 74, Jürgen Sparwasser bei der Arbeit. Schauen Sie mal.
Optimistische Gesänge unter mir im Block der DDR. Wo bleibt nur das 1:0? Frage für wen? Sparwasser. Und Tor. Ein blitzschneller Konter des Mittelfelds in Windeseile überblickt. Und unter mir ein Wald von schwarz-rot-goldenen Fahnen mit Hammer und Zirkel. Die Sensation ist perfekt. Mit 1:0 schlägt der Außenseiter und Neuling DDR in hohen Favoriten die Bundesrepublik Deutschland.
Auch ein ganz übersichtlicher Kommentar, ne?
Also erfrischend zurückgenommen.
Erfrischend zurückhaltend, genau. Rund um Angela Merkel gibt es da eine spannende Geschichte zu dem Thema, ne?
Ja, Merkel hatte damals in Leipzig studiert und die DDR-Nationalmannschaft hatte ein Vorbereitungsspiel im Leipziger Zentralstadion, damals das größte Stadion Deutschlands, gegen England. Und Merkel war im Stadion als Studentin und das ging 1:1 aus. Aber Merkel war nicht für die DDR. Weil das war nicht so, auch dass sich alle im Osten über das Sparwassertor gefreut hätten. Es gab schon Leute, die anders drauf waren und sie war anders drauf. Allerdings war sie zu den Zeiten auch nicht für die BRD, sondern sie war eher so Johann Cruyff und so.
Und das kann ich gut nachvollziehen.
Ja. Aber das Witzige, ist das so?
Ja.
Weil er so ein cooler
absolut.
Hippie war?
Ja,
oder?
Absolut.
Aber also, das Witzige war, dass sie das ganz früh erzählt hatte, also als sie noch lange nicht Kanzlerin war. Und deshalb war das sozusagen im Archiv. Mhm. Und sie hat sich später als Kanzlerin immer geärgert, dass sie diese Anekdote preisgegeben hat, weil sie bis immer, wenn das nochmal geschrieben wurde, Leserbriefe bekommen hat. Was unmöglich, wie konnten sie, ja?
Sparwasser und Cruyff hatten, glaube ich, beide die 14, ne? Kann das sein? Mhm. Wir sind nur Insider, aber.
Sehr gut.
Ja, sehr genau hingeguckt.
Ich liebe die Menschen, die sagen, ich habe keine Ahnung vom Fußball, aber die mir die Nummern von Sparwasser und Cruyff vorbeten können. Und ich sage, Moment mal, warte mal, weiß ich jetzt nicht, aber er weiß es.
78. Da war es dann endgültig total politisch, oder? WM in Argentinien.
Ja.
Wie habt ihr das in Erinnerung? Vielleicht erst Marcel Reif.
Also da war ich noch nicht beim Sport. Ich habe das aus der politischen Redaktion beguckt und Äußerungen gehört. Ich habe hier keine Militärgefängnisse gesehen und all diese und so Dinge. Und wenn ich jetzt zurückschaue, ich mag mich nicht, das kriege ich nicht hin. Wie habe ich mich damals gefühlt? War ich wirklich empört, ausreichend empört? Ich weiß es nicht mehr. Im Nachhinein sage ich, wo wollen wir denn die WMs noch stattfinden lassen? Wo hätten wir es gern? Im Vatikan? Ne, Vatikan auch nicht ganz so glatt. Würde auch nicht so glatt laufen. Wo kriegen wir es noch hin in dieser Welt? War Katar? Russland? Auch nicht so.
Saudi-Arabien demnächst.
Saudi-Arabien. Die werden Stadien bauen. Kein Mensch kann sich das mehr leisten. Das ist ja die nächste Entwicklung von Malente hin. Sie werden 20 Stadien bauen, und wenn es 25 braucht, werden sie 25 bauen. Und sie werden sie auf eine Art, warum? Weil sie es können. Das kann niemand anders mehr. Das heißt also, unsere lupenreinen Demokratien, wo wir es vielleicht gerne hätten, können sich und wollen sich das gar nicht leisten, weil sie dort im Übrigen auch das Völkchen befragen müssen. Lass uns nicht abschweifen zur Olympia, aber da gibt's ja ständig Befragungen. Och, nee. Ist uns zu gigantisch, Hamburg. Wir machen es mal nicht lieber.
Okay, und naja, gut, die Leute haben auch Gründe dafür.
Ja, selbstverständlich.
Also, weil die stehen eh schon von morgens bis abends im Stau und sagen, bitte nicht noch mehr davon.
Yes, ne? Weil es ein Gigantismus ist, der alle Grenzen sprengt. Ja. Und normale Menschen, und in der Demokratie wird aber gefragt. Herr Putin hat aber nicht gefragt, ob in Sochi Olympische Spiele, Winterspiele stattfinden sollen, obwohl das ja ein Sommerbadeort ist. Die Saudis werden in Kürze auch irgendeine Ski-WM machen in der Wüste. Warum? Na, weil sie es können. Nur, dann müssen wir uns halt verabschieden von der reinen Lehre. Und war ist das so viel besser als damals mit Argentinien? I don't know.
Lass uns einmal kurz über dieses Ding in Argentinien reden, weil das so interessant ist. Du hast auf der einen Seite diejenigen, die die Entscheidung treffen für so ein Land wie Argentinien oder Katar und so weiter. Damit hat ja ein Fußballspieler nichts zu tun. Aber er muss sich dann danach dafür rechtfertigen. Er wird danach gefragt. Berti Vogts, gutes Beispiel dafür. Wir schauen mal rein.
Drückt es Sie, dass in Argentinien die Menschenrechte verletzt werden?
Meinen Sie, dass, wenn diese Fußballweltmeisterschaft in der Sowjetunion stattfinden würde, ob Sie dasselbe Interview auch machen würden?
Aber sicher, Menschenrechte sind ja nicht teilbar. Ja. Noch einmal die Frage, Herr Vogts, bedrückt Sie so etwas als Fußballspieler?
Ich bin da nicht so drüber informiert, deshalb kann ich Ihnen auf diese Frage keine genaue Antwort geben.
In einem Interview, glaube ich, mit den Kollegen vom Stern, sagt er dann, ich habe hier keine politischen Gefangenen gesehen. Hm. Manfred Kaltz sagt, mich belastet nicht, dass hier gefoltert wird. Das sind natürlich harte Sätze. Also einerseits gut.
Aber Robin, sie sind doch nicht wirklich ernst zu nehmen. Die sind doch alle überfordert.
Das ist das, was ich meinte vorhin.
Überfordert
genau.
Gewesen.
Muss dich rechtfertigen für eine Entscheidung, die du nicht zu verantworten hast.
Ja, und da zeigt man mal, weshalb danach alle in Kommunikationsschulung gegangen sind.
Genau.
Weil genau so etwas einfach nicht vorbereitet wurde. Und das ist schon ein Ding an sich, dass die Spieler sozusagen zu diesen Themen befragt worden sind. Das war damals ja auch immer noch die vorrangige Haltung, dass Sport und Politik nichts miteinander zu tun haben. Und der Sport ist Sport und Politik ist Politik. Und dann eben die Fußballspieler dazu zu befragen, dann kommt sowas dabei raus. Das wundert mich überhaupt nicht.
Also ich finde, die Fußballer selbst, die sollten Fußball spielen. Aber das, wenn wir doch besprochen haben, dass drumherum ist politisch, also die Politiker auf den Tribünen, die darf man schon fragen.
Finde ich auch.
Also so ähnlich wie Gauck das gesagt hat. Gauck hat ja auch nicht gesagt, die Mannschaft soll nicht nach Kiew fahren, sondern die Kanzlerin soll nicht neben dem Mann stehen, der gerade die Oppositionsführerin eingeknastet hat. So, und das finde ich okay, dass man sagt, die Politiker sind das eine, genau. Die machen Politik, die Fußballer machen Fußball und dann gibt's diese Mittelgruppe der Funktionäre.
So, und die sind nicht unwichtig. Ja. Und die hätten die Möglichkeit, mit ihrem Abstimmungsverhalten, mit ein bisschen Lobbyismus untereinander Dinge ein bisschen zu bewegen. Aber das ist einfach unfair. Und das machen wir Journalisten oder haben es viel zu oft gemacht. Wir nehmen uns einen 22-Jährigen und fragen den zur Situation in Argentinien. Wenn wir Glück haben, weiß der ungefähr, wo Argentinien ist. Das ist unsauber. Und das ist gar nicht so, und da müssen wir nicht zurückgucken, Argentinien, Katar.
So.
Die ganze Binnendiskussion, der ganze Kram. Das war horrender Mumpitz. Und es waren keine erwachsenen Funktionäre drumherum, die gesagt hätten, so, Schluss mit den Faxen. Ich weiß, welche Antworten ihr haben wollt, damit es auch lustig weitergeht. Das hört jetzt auf. Wir die sollen kicken. Dafür sind sie hier. Wenn einer sich äußern will von denen und sagt, du pass auf, ich habe hier Dinge verstanden und möchte was sagen, immer, wo kommen wir sonst hin? Aber fürs Erste, und das hoffe ich, dass das in Zukunft so passiert, kommen erwachsene Menschen und sagen, pass auf, ihr kickt. Wir, wenn es was zu sagen gibt, werden uns dürft ihr gerne fragen.
So. Weil Marcel Reif, Gabi Papenburg, das gerade gesagt hat, das war auch ein Lieblingssport von Journalisten, einen 22-Jährigen in richtige Verlegenheit zu bringen mit solchen Fragen. Und Sie sagen, das war so. Und gleichzeitig muss man aber auch zugestehen, dass es doch gut ist, dass wir heute eine andere Sensibilität für solche Themen haben. Ich meine, allein Argentinien, wenn man sich mal klar macht, was dann auch rausgekommen ist später, dass die Menschen politische Gefangene aus Flugzeugen geworfen haben. Einfach so, um sie loszuwerden. Unvorstellbare Dinge. Kam dann alles sehr viel später raus. Also einerseits gut, dass es die Sensibilität gibt, aber die Frage des Umgangs mit einem jungen Fußballspieler, die bleibt ja.
Ja, auch da gibt es ja eine Entwicklung oder einen Prozess. Die Fußballspieler von heute, der moderne Fußballer von heute, der kann sich nicht mehr hinstellen und sagen nach dem Motto, ich spiele hier nur Fußball und alles andere interessiert mich nicht. Und
also Sie sagen, die haben auch dann schon selber auch eine Verantwortung.
Ja, und ich bin ganz sicher, gerade die Generation, auch die Generation beispielsweise um Joshua Kimmich, das sind Menschen, die machen sich Gedanken auch um das, was passiert. Ich stimme dir nicht ganz zu mit dem Mumpitz, so wie du gesagt hast. Ja, gewissermaßen ist es Mumpitz.
Katar jetzt,
weil es eine Ausdruckshandlung gewissermaßen war, die überhaupt keinerlei Erfolg hatte. Nur, finde ich, auch in so einem Fall hat der DFB eine ganz schlechte Rolle dabei gespielt.
Das meine ich ja. Ja. Du hast die reinlaufen lassen.
Ja.
Und das kriegt eine Wucht. Jetzt müssen sie aber Stellung beziehen. Dann machten die diese Geste.
Ja.
Das war weder authentisch, noch hatte das. Und die Bundesinnenminister setzt sich daneben Infantino und spielt das Spielchen nur mit. Hör auf, das war in vielem nicht sauber gespielt. Es gibt einen Fußballverband, der weiß, was da passiert. Wenn du nach Katar gehst, gab lange Diskussionen vorher, viele Dokumentationen. Alle wussten ungefähr, was es geht.
Es gab ja auch und Diskussionen darüber, ob man so
junge
etwas
Fußballspiele. Ja,
und wenn Fußball.
Jeder Boykott ist mir recht, nur dann musst du das aber auch durchziehen und nicht damit so ein bisschen heiße Luft
machen. Aber ist das nicht sinnbildlich für den DFB, dass es immer, dass der gewissermaßen in dieser Richtung immer versagt? Er hat in Argentinien versagt. Yeah. Darf würde ich vielleicht noch zugute halten, okay, das war so am Anfang, da wusste man noch nicht so viel über Kommunikation, was das für eine Wirkung nach außen hat. Also auch, was man vielleicht den eigenen Spielern zumuten kann oder nicht. Das würde ich vielleicht noch so ein kleines bisschen denen zuerkennen. Yes. Aber doch nicht 2026 und auch nicht 2022.
Aber wo stehen wir heute? Die Infantino hat einen Verband auf Linie gebracht. Und ich war doch in Südafrika. One man, one boat. Mandela hatte diese WM nach Südafrika geholt. Wir hatten Tränen in den Augen. Es war großartig. One man, one vote. Ist doch eine super Geschichte, oder? Das ist doch so hätten wir es doch gerne, Demokratie. Bei der FIFA wird das aufs Köstlichste gelebt. One man, one vote. Das heißt, Curaçao mit einer Einwohnerzahl wie Paderborn hat die gleiche Stimme wie der Deutsche Fußballbund, der größte Sportverband der Welt. Mit dieser Klaviatur, und die ist doch an sich großartig, spielt Infantino sein Spiel. Spielt diese FIFA, so wie sie heute ist, ihr Spiel. Du kriegst doch Curaçao und Samoa und Tahiti sehr viel eher auf Linie als den deutschen Fußball.
Natürlich.
Und der möchte nämlich in Kürze wieder eine WM haben, möchte eine Frauen-EM, Frauen, was weiß ich, und U21 haben. Und da ist Wohlverhalten gefragt. Curaçao wird keine WM veranstalten. Deswegen, das ist alles ein bisschen ambivalent. Und solche Leute wie Infantino haben das System begriffen. Sie haben es vervollkommnet in ihrem Sinne. Und du stehst heute da. Ja, der DFB würde ich gerne mal was anderes hören. Auf der anderen Seite ist es ein bisschen Wohlfall zu sagen, so jetzt haut mal richtig auf die Pauke. Darauf kriegt eine mitgeteilt, die nächste WM im Übrigen. Vergesst mal.
Geht
so ein
nach.
Bisschen.
Wohin auch immer.
Geht nach.
Ja, genau.
Da, wo es funktioniert.
Wenn wir dieses Bild noch mal sehen, Robin Alexander, da ist doch politische Beratung auch dahinter. Und spielt ein Mann eine Rolle, der auch in der deutschen Politik eine wichtige Rolle spielt? Das war mir bis vor kurzem nicht
also
so klar.
Also damals war das ja
wer
so.
Wer ist das und wie kam es zu diesem Foto?
Also damals hatten sich mehrere europäische Länder vorgenommen, nach Katar zu fahren. Und die Binde, die der Kapitän trägt, die eigentlich ja das jeweilige Land zeigt, durch diese Regenbogen- oder One-Love-Kiste zu ersetzen. Das sind 6 europäische Länder. Und der DFB hat gesagt, ja, das ist eine super Botschaft, mach das, weil Leute, die schwul sind und sonst was, schwer keine Rechte haben dort. Und der DFB-Präsident hat sogar gesagt, wenn ihr eine Strafe aufgebummt kriegt, dafür zahlen wir die. Nur die FIFA hat gesagt, die Strafe ist die gelbe Karte. Also wenn Neuer oder ein anderer, Neuer war damals unser Captain, kriegt er sofort gelb. Und zweite gelbe Karte ist rot und so. Und das sollte nicht in Kauf genommen werden. Und so nahm das alles seinen Lauf. Aber tatsächlich, es gibt einen Mann, der heißt Raphael Brinkert. Mhm. Der hat eine Rolle gespielt im Bundestagswahlkampf der SPD. Der hat nämlich die sehr erfolgreiche Kampagne von Olaf Scholz ausgedacht, hat aber auch schon mal eine Kampagne für Angela Merkel gemacht. Und der wiederum ist der Berater von Leo Goretzka.
Okay.
Ja. Aber das heißt nicht, dass er sozusagen die Spinne im Netz war, die alles eingetütet hat. Aber natürlich gibt es Verbindungen zwischen Politik, Sport, Funktionären.
Und offenbar jemand, der um die Wirkmächtigkeit von Symbolen sehr genau Bescheid weiß.
Naja, das Irre ist ja zum Beispiel das Bild, das wir gerade gesehen haben.
Ja, genau.
Haben. Wo
können
die
das
deinen Mund zuhalten?
So.
Das hat im Fernsehen keiner gesehen. Mhm. Weil die Kameras gehören der FIFA. Die Kameras haben das nicht gezeigt. Das heißt, wenn man das irgendwo in Argentinien geguckt hat, in Brasilien, hat man davon nichts mitgekriegt. Das haben Fotografen gemacht. Ja? So, also so ist es ein Krieg um Bilder. Ja? Und damals ist es entglitten. Das war ja auch keine gute WM, weil es so überfrachtet war. Und deshalb machen sie es ja heute auch anders.
Der DFB hatte, wie jeder teilnehmende Verband, eine bestimmte Charta unterschrieben. In der stand drin, jede politische Äußerung ist verboten. Das hatte der DFB unterschrieben. An dem Morgen, als es als es richtig hochkochte, gab es ja den ein oder anderen europäischen Verband, der gesagt hat, wir machen das auch. Also wir machen das mit der Binde, wir ziehen das durch. Daraufhin hat, so habe ich es gehört, schickte die FIFA Emissäre in die jeweiligen Quartiere an dem Morgen und teilte noch mal mit, wenn wir würden, könntet ihr mal ganz kurz Seite 2, Punkt 3, Absatz 2 lesen. Da steht drin, mit eurer Unterschrift, wenn ich nicht irre, dass ihr jede politische Äußerung, und diese Binde ist politische Äußerung, in diesem Moment macht, verstoßt ihr gegen die Charta. Das könnte dazu führen, dass wir sagen, ihr seid raus. Und dann kippten 3 oder 4 sagten dann, ach, dann ist, lassen wir das mal mit der Binde. Und dann beschloss der DFB und die Mannschaft oder wer auch immer es mit beschloss, wir halten uns die Hand vor den Mund. Rührend.
Interessant, wir haben das mal hier aufgearbeitet mit Nancy Faeser und haben ziemlich intensiv über genau diese Situation, diese Binde und so weiter diskutiert. Und sie sagte natürlich zu Recht, Menschenrechte und so weiter, und das spielt für uns eine Rolle und deswegen sollte man das auch äußern dürfen. Und dann ging dieses Gespräch weiter und so 10 Minuten später kamen wir dann zu Ortskräften in Afghanistan. Und ich fragte, wer waren denn die Leute, die Deutschland dann geholfen haben, diese Menschen aus Afghanistan rauszubringen? Und dann stellte sich raus, es waren natürlich die Kataris. Das heißt, dieselben Leute, denen du da vor den Koffer haust, brauchst du dann wenig später wieder in der Politik, weil du ohne sie keine Verbindung zu den Taliban nach Afghanistan hast, weil du hier sagst, wir reden nicht mit denen.
Ja,
also muss es jemand anderer tun, also, und das waren die Kataris.
In der Hochphase
das ist der Zusammenhang.
Dieser Zeit, wo dieses auch Bekennertum so angesagt war, da gab es mal Deutschland gegen Ungarn im Olympiastadion. Und da haben die das Olympiastadion in dieser Regenbogenfahne gestaltet. Weil Orban halt gegen Leute mit Regenbogenleute sozusagen unterwegs ist. Für Orban war das ein Geschenk. Der Orban hat ja ganze Kampagnen gemacht. Die EU will uns alle verschwulen und das ganze. Und das
Gay
war
Europa,
für,
ne?
Ja, ja, das war für den, also das war der Bekennermut war für ihn ein Geschenk. Ne? Und das ist auch bei diesen politischen Dingen. Deshalb klingt vielleicht ein bisschen spießig, aber das so zu trennen, Sport hier und Politik da, führt auch dazu, dass man diese unbeabsichtigten Dinge dann
wird man nicht immer hinkriegen. Dann. Aber gut gewollt war immer schon die kleine dumme Schwester von gut gemacht.
So. gerne noch mal zum Schluss fragen, hat die Politik was daraus gelernt? Oder anders gefragt, der Anruf von Friedrich Merz bei der Nationalelf. Wollen wir einmal kurz reinschauen? Mhm. Auch spektakulär lässig. Schauen Sie mal.
Hallo, hier ist Ulrich Merz.
Hallo.
Hallo.
Grüß dich, Herr Dorn.
Hallo. Hallo, Jungs. So, und wie ist die Stimmung?
Sehr ganz gut, oder? Super Stimmung, ja.
Sehr gut.
Die Stimmung kostet, um Spiele zu gewinnen.
Ja.
Ja, natürlich, klar.
Grüß dich, Herr Merz.
Ist der Trainer noch gekommen?
Ja, alles Mann. Grüß dich auch. Hallo, schön, Sie zu sehen. Ganz Deutschland hält euch die Daumen.
Ja, die Unterstützung brauchen wir aus Deutschland.
Ja, ich auch. Viele Grüße, toi, toi, toi. Ich will mal sagen, Herr Nagelsmann, wir telefonieren mal zwischendurch, wie der Stand der Dinge ist, wenn die ersten Spiele gelaufen sind. Und von meiner Seite aus, wir fiebern alle mit. Tolles Ereignis und viel, viel, viel Erfolg.
Dankeschön, ja, vielen Dank. Ja.
Danke,
Herr
Nagelsmann. Also, viele Grüße an die Mannschaft. Ciao, ciao. Ciao.
Sogar mal zu Gabi Patzenburg. Auch nicht KI. Alles echt.
Ich bin echt erschüttert. Also das ist so, wie als ob der gute Onkel irgendwie telefoniert mit seinen Jungs, die da irgendwie ein Kreisligaspiel vor sich haben. Das ist,
wir sollen froh sein, dass der Mehmet Scholl da nicht saß. Er hätte gesagt, und auch Ihnen alles Gute. Wir drücken auch von hier die Daumen. Dass
weiterhin
das
alles Gute, auch beruflich.
Ja, auch beruflich, genau. Ihnen auch alles erdenkt. Gut. Aber Leute, ist es so schlimm?
Nein, ist es überhaupt nicht. Nein, es geht, wir wollen ja nur...
Ich meine, das ist ja noch alles die milde Stufe.
So.
Als wir diesen Podcast recherchiert haben, vor der 2006 WM ging ein Vorbereitungsspiel gegen Italien verloren. Und der Sportausschuss im Deutschen Bundestag hat ernsthaft debattiert, ob sie Klinsmann vorladen.
Ja, stimmt.
Vorladen. Und zwar wirklich vorladen.
Ja.
Wirklich,
ja.
Irre. Irre.
Genau.
Irre.
Das ist auch im Sommer.
Und nach Sibirien schicken, genau. Wenn er nicht gut antwortet.
Ja. Mein Thema ist eher, Robin Alexander, auch zum Schluss gefragt, das sieht so harmlos und unschuldig aus und die Kanzlerin darf ja wohl mal, und da sehen wir auch gerade wieder so ein Foto, und das ist ja jetzt alles gar nicht so wild. So sieht's ja auch aus, und vielleicht ist es sogar so intendiert. Aber wenn ich Ihnen zuhöre, dann habe ich den Eindruck, nein, ist es gerade nicht. Das ist nicht so unschuldig, wie es aussieht. Es ist alles unfassbar kalkuliert. Es ist genau überlegt. Es ist genau überlegt, wer geht wann rein, bis hin zu einem Wettlauf zwischen Merkel und Wulff, der damals gerade frisch Bundespräsident war. Wer ist als Erster bei der Mannschaft? Das heißt, das sieht aus wie ein netter, kleiner, harmloser Besuch, aber das ist es nicht.
Nein, das ist eine Popularitätsressource. Mhm. Und die wird professionell bewirtschaftet von der Politik. Deshalb diese Nummer mit dem Handy, mit Merz, man kann ja noch sagen, das ist auf Distanz, das ist
das meine ich doch. Das ist
harmlos.
Aber das
sieht ein bisschen unbeholfen aus.
Ja.
Aber das ist so. Das ist... alles, was Politik ist, hat immer diese zweite Ebene.
Aber es ist doch gut, wenn er sich dann an dem Punkt ein bisschen zurückhält und einfach nur mal aus der Ferne anruft und sagt...
Ich fand ja ehrlich gesagt so irre bei Merz' Vorgänger Olaf Scholz. Das war der erste Spitzenpolitiker, den ich in meinem Leben kennengelernt habe, der zugegeben hat, dass er sich nicht für Fußball interessiert.
Ja.
Das ist wirklich
Friedrich
mutig.
Merz interessiert sich ja für Fußball.
Friedrich Merz interessiert sich für Fußball.
Ja. Ja. Der war doch mal in Dortmund im Aufsichtsrat, oder?
Ja, der war auch ein paar Mal jetzt da. Aber
ja, großer Dortmund-Fan.
Mhm.
Und das nehmen wir.
Scholz war da agnostisch.
Mhm. Ja, hat's ihm wirklich geholfen.
Aber ich fand das ja sympathisch, dass er es nicht gefaked hat.
Ja.
Das ist doch viel netter, als wenn er irgendwas erzählt hätte von sonst was.
Ja? Ich wäre mittlerweile, hoffe ich, dass normale Menschen, wenn sie sowas sehen, also so ein Anruf, der auch so gefilmt ist, damit du auch siehst, wie das Handy funktioniert, dass der normale, halbwegs normale Mensch sagt, ja. Ja, na hoffentlich geht morgen die Bahn pünktlich und hoffentlich werden wir Weltmeister. Aber das ist alles immer zusammen.
Apropos morgen, ganz, ganz schnell. Wie spielen wir morgen gegen Ecuador? Ladies first, Gabi Papenburg.
Wir werden das auf jeden Fall, glaube ich, gewinnen.
Wir werden es auf jeden Fall, glaube ich, gewinnen. Ja, wir nehmen die Zwischentöne sehr genau wahr.
Doch, wir werden das gewinnen. Ich meine, wir sind ja schon weiter. Insofern ist ja mal der schlimmste Albtraum vorbei, dass wir die Vorrunde nicht überstehen. Das ist ja schon mal ein richtig großer Erfolg. Ich würde es nutzen wollen und sehen wollen, was Julian Nagelsmann als nächstes vorhat. Ob er rotiert, wen er jetzt mit reinbringt, muss Schlotterbeck ersetzen. Also insofern.
Und wie weit werden wir kommen? Jetzt noch direkt hinterhergeschoben?
Naja, ich sag mal so. Also wenn,
auf jeden Fall. Und
doch.
Sie können es auch glauben.
Es könnte so ein echter Erfolg werden. Wir schaffen es auf jeden Fall bis ins Viertelfinale, würde ich mal sagen.
Okay, Marcel Reif.
Im Achtelfinale, kurz davor, würde es wahrscheinlich Frankreich werden.
Ja, weiß ich.
Ich wünsche Bonne Chance.
Ja.
Also, ich habe immer gesagt, die Deutschen müssen nicht Weltmeister werden. Sie gehören nicht zu den Top-Favoriten, aber es ist nicht verboten. interessante Dinge hinzukriegen. Und manches, was wir jetzt gesehen haben in den ersten zwei Spielen, war richtig gut. Ja. Richtig gut. Man kann wieder hingucken. Und wenn man ein bisschen realistisch bleibt, wird man sich über manches freuen und am Ende vielleicht sogar sagen, war egal was, aber nicht so schlecht.
Was sagt der Schalke-Fan abschließend?
Ich habe auch getippt, Achtelfinale, Franca geschlossen. Tut mir leid.
Vielleicht haben sie eine Bonchance. Vielleicht kommt genau die da.
Also Merz muss nicht in die USA reisen, heißt das übersetzt. Hat er gesagt, die kommen nur zum Finale.
Was heißt muss? Er darf nach New York
Ja.
Schlimmere Schicksale.
Ja. Ich meinte nur den Vorgang des Kofferpackens, der ist ja anstrengend.
Also ich glaube, dafür hat er wahrscheinlich wir dort. Haben ja schon gehört, dass Julia Klöckner jetzt fliegt, die Bundestagspräsidentin. Und wenn das dritte Spiel gewonnen wird, glaube ich, dann geht wieder der One los. Da werden wir Vizekanzler und Minister schon in vorigen Spielen sehen.
Und ich hörte von einem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten, der demnächst dort auflaufen wird. Und auch das kein Zufall, ne?
Die Mannschaft ist außer sich vor Freude.
Ja, so. Und damit enden wir an dieser Stelle. Wichtig ist noch der Gesichtsausdruck von Marcel Reif an dem Punkt. Danke ganz herzlich. Es hat große Freude gemacht. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, am Dienstag wieder. Und hier geht's weiter mit Fußball. Viel Spaß. Bis dahin.